Also gibt schon viele Möglichkeiten, es dann auch schneller und besser zu machen, denn es ist ja für Pflegekräfte jetzt auch nicht so spannend, immer irgendwelche Temperatur zu messen oder Blutdruck zu messen. Wenn das automatisiert werden kann, können sich Pflegekräfte viel mehr auf das menschliche Wohlergehen konzentrieren und dann schauen, wie geht's denn den Menschen und vielleicht dort auch für die Menschen da sein.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Das neue Semester ist gestartet und ich werfe wieder einen Blick in die Forschung an der Hochschule Fulda. Heute darf ich Martin Herpers bei mir am Mikrofon begrüßen. Martin Herpers ist Professorin im Fachbereich angewandte Informatik. Im Rahmen des Riegel-Umsetzungsprojektes Get All beschäftigt sie sich mit technischen Innovationen, die unsere Gesundheit unterstützen und die Lebensqualität erhalten sollen. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff.
Ja, vielen Dank, Frau Friedrich. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ich freue mich, dass Sie mitmachen und unseren Podcast unterstützen. Frau Herpers, holen wir unsere Zuhörer doch mal ab. Was verstehen wir unter dem Begriff Gesundheitstechnik? Was umfasst das alles?
Gesundheitstechnik ist das, was Sie gerade schon richtig eingeführt haben. Das sind technische Lösungen, die gesundheitsförderlich eingesetzt werden können und sollen. Sie sollen das Leben gesünder machen und auch im Alter dann länger ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Das sind so diese Ziele, die Sie auch auf der Webseite nachlesen können, die auch das Riegel-Projekt verfolgt.
Diese Möglichkeiten schaut sich jetzt das Projekt Get All, das ist das Umsetzungsprojekt im Rahmen von Riegel, praktisch an. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Wie sind Sie da herangegangen? Was waren die Fragestellungen, mit denen das Projekt sich beschäftigt?
Ja, also wie gesagt, es geht um technische Lösungen und wir haben zwei Teilprojekte in Get All. Get All steht für Gesundheitstechnik für die Alltagsbewältigung.
Mhm.
Und wir haben diese Teilprojekte einmal Smart Home und altersgerechte Assistenzsysteme. Das zweite Projekt ist Healthcare Wearables, Studierendenprojekte. Also da lag der Fokus auf Studierendenprojekten und auch dort, darauf werde ich jetzt konkreter eingehen, weil da war ich die Teilprojektleiterin. Und wir haben eben verschiedenste Techniken eingesetzt, verschiedene Technik, die aus der Elektrotechnik eher kommt oder Computersysteme sind, die eingesetzt werden können, aber auch natürlich Ideen von künstlicher Intelligenz oder wie eben die Usability ist, Technik einzusetzen.
Wenn wir von Technik reden, ist das ja ein breites Feld. Sprechen wir da von Robotern? Sprechen wir da von Apps, die ich im Handy habe? Können Sie da konkreter werden? Was waren die Ideen?
Ja, also einmal das erste Teilprojekt hat sich mit eben Haustechnik beschäftigt. Ist Technik der Hausautomatisierung. Das heißt, das können Sie sich so vorstellen, dass eben um eine gute Luftqualität zu haben, kriegt man eine Warnung, dass man mal lüften sollte. Oder aber um Heizkosten zu sparen, kann man, sobald die Fenster aufgeklappt werden, dann wird die Heizung runtergefahren.
Mhm.
Also solche Aspekte werden dort betrachtet oder auch, dass ein Notfallruf getätigt werden kann oder aber eben Unterstützung fürs tägliche Leben geholt werden kann. Also dass man da die Möglichkeit hat zu kommunizieren mit Diensten, die einem helfen, für die Gesundheit zu sorgen, ärztliche oder pflegerische Dienste. So, das ist das eine Projekt. Und das andere, wo ich mich jetzt noch besser auskenne, das war eben Wearables. Und bei den Wearables haben wir ganz viel verschiedenste Technik, weil das können Sie sich so vorstellen, Wearable ist alles das, was man tragen kann. Häufig wird es auch an der Kleidung angebracht, aber es gibt auch eben Brillen, die Virtual Reality Brillen zum Beispiel, die man verwenden kann, ist ja auch etwas, was man am Körper trägt.
Die meisten kennen wahrscheinlich die Uhren, die Smartwatches.
Genau, und Smartwatches. Und wir haben dann auch gleichzeitig noch die tragbaren kleinen Computer, nämlich die Smartphones mit dazu genommen,
okay.
Die man ja auch trägt und ständig bei sich hat. Also ein weites Feld an verschiedensten Techniken, die wir haben.
Und welche Wearables haben Sie sich genau angeschaut? Also welche Fragestellungen haben Sie an diese Produkte gestellt?
Wir haben uns erstmal damit beschäftigt, dass es natürlich verschiedene Geräte schon gibt, die im Gesundheitsbereich eingesetzt werden und die eben auch täglich dafür sorgen können, dass man gesund lebt, zum Beispiel Blutdruckmessgeräte. Und diese Blutdruckmessgeräte kann man dann anschließen und die Daten sammeln und dann eben auch diese gesammelten Daten lokal speichern. Das war uns wichtig. Das ist nämlich eine der wichtigen Fragestellen bei Gesundheitsdaten. Wo werden die abgelegt? Wie sicher sind die? Also die Datensicherheit selbst. Und mit der Datensicherheit haben wir uns dann überlegt, dass es doch gut wäre, wenn das im Haus bleibt. Also nicht auf dem Smartphone gespeichert wird, was wesentlich einfacher gewesen wäre, sowas umzusetzen. Sondern wir haben einen kleinen Rechner genommen, der auch insgesamt nur so 50 € kostet, also möglichst preiswertes Gerät, was dann die Daten sammelt, auch diese ganzen Blutdruckmessgeräte. Dann haben wir geguckt, welche marktfähigen Geräte es dafür gibt. Zum Beispiel den Beurer haben wir eingesetzt, also das Blutdruckmessgerät von Beurer. Wir konnten dann die Blutdruckmesswerte eben auf diesen Raspberry Pi spielen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, im häuslichen Umfeld hat man dann mehrere von den Geräten. Wie sammelt man die Daten ein? Und da kamen wir dann recht schnell auf Haushaltsroboter, die durch die Gegend fahren können, um verschiedene Geräte oder die Daten von verschiedenen Geräten einzusammeln.
So wie mein Staubsauger.
Ja, genau, wie ein Staubsaugerroboter. So kann man sich das durchaus vorstellen, weil es am besten funktionieren ja schon vorhandene Geräte oder die eben den Menschen bekannt sind. Ja, und dann mit diesen ganzen Robotern haben wir uns dann auch gerne beschäftigt. Es waren Untersuchungen dazu, die dann sich angeschaut haben, wer denn am besten in einem Haushalt, also welches System am besten in einem Haushalt zurechtkommt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. In Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen sind meistens sehr breite Gänge. Es steht nicht so viel herum wie in einem privaten Haushalt. Und deswegen haben wir dann da Untersuchungen gemacht, wie eigentlich solche Service-Roboter im häuslichen Umfeld getestet werden müssten, damit man klar sagen kann, die sind wirklich geeignet. Denn es gibt eine ganze Reihe von Robotern, die zwar verwendet werden, auch in verschiedensten Forschungsprojekten, aber die kaum als geeignet angesehen werden können. Sie sind groß, brauchen viel Platz, vor allem an den Füßen, weil sie auch stabil sein müssen. Man versteht das, dass sie so aussehen müssen. Also diese humanoiden Roboter oder auch wenn sie nur Arme haben, sie müssen ja stabil stehen. Sie können ja nicht durch eine kleine falsche Bewegung, die der Benutzer vielleicht mit ihnen macht, umfallen. Ja. Insofern kann man das gut verstehen, dass sie so aussehen müssen. Aber damit passen sie einfach nicht wirklich ins häusliche Umfeld.
Das ist richtig. Und bei diesen kleinen Robotern, die umherfahren, gibt es ja auch Herausforderungen. Sie haben gerade schon gesagt, es können Dinge auf dem Fußboden stehen. Wenn ich jetzt so an Kinderzimmer denke oder Wohnungen mit Kindern, da liegen auch überall Spielsachen rum. Und das sind ja alles Dinge, wo der Roboter dann an seine Grenzen kommt und vielleicht auch stecken bleibt.
Richtig. Also wir haben das dann untersucht und für so eine Kategorisierung an Merkmalen herausgefunden, was eigentlich alles schwierig ist. Und das sind einmal natürlich kleine auf dem Boden liegenden Sachen. Und in den meisten Bedienungsanleitungen steht das dann auch drin, dass nichts auf dem Boden rumliegen soll, was kleiner ist, ne? Also insofern sichern da sich die Hersteller von solchen Robotern immer schon gleich ab. Aber man muss natürlich überlegen, wie kann ich dann doch durch diese Wohnung fahren? Und wenn man sich das dann anschaut, dann kommt man auf verschiedenste andere Schwierigkeiten, noch zum Beispiel hängende Gegenstände, die irgendwo heraushängen aus einer Schublade oder vom Bett runterhängen, worin sich dann Roboter, die durch die Gegend fahren oder laufen, verfangen können. Oder auch Möbel mit Beinen, wenn die Beine so ein bisschen nach außen stehen. Ich meine, manchmal ist das ja für Menschen schon schwierig, dann stolpert man drüber.
Ja.
Oder aber auch Reflexionen, gerade auch Roboter, die dann mit Kameras arbeiten, die dann vielleicht geblendet werden und das nicht richtig erkennen können, wie sie jetzt oder nicht wirklich damit umgehen können, dass sie jetzt da vielleicht einen blinden Fleck haben. Wir haben Versuche damit gemacht. Wir haben so einen von iRobot, den Romba, benutzt. Also das ist dieser Staubsaugerroboter, den viele ja auch gut kennen. Und den haben wir dann beobachtet und analysiert, wie er sich so verhält. Und dann konnte man gut feststellen, dass er zum Beispiel bei dunklen Gegenständen auf dem Boden denkt, dass das wohl ein Abgrund ist.
Genau.
dann fährt er nicht weiter. Ne? Oder Treppen, klar, er muss stoppen bei Treppen, aber Treppen sind natürlich auch immer noch so etwa ein Hindernis für einen Roboter dieser Art. Ja, und dann andere Raumformen sind natürlich dann auch immer ein Problem, spitze Ecken zum Beispiel. Oder aber, wenn sich dann jemand, der wo er hin möchte, also der Benutzer, vielleicht irgendwo auf einer Sofaecke hinten und da steht noch ein Tisch davor, dann kommt so ein kleiner Roboter da nicht unbedingt hin. Also so versteckende Bereiche haben wir die genannt. Und so haben wir so eine Klassifizierung von verschiedenen Herausforderungen gemacht, ja, um zu sagen, okay, man braucht eine Testumgebung, die all diese Kriterien erfüllt, damit man später wirklich sagen kann, dieser Roboter ist für einen Haushalt geeignet.
Und so eine Testumgebung hat man ja in einem gewöhnlichen Labor jetzt nicht. Also wenige Wissenschaftler haben ein Sofa im Labor, oder?
Stimmt, aber wir haben ja zum Glück eins, nämlich es gibt an der Hochschule Fulda ein sehr schönes Labor, das ein Wohnlabor darstellt mit einem Wohnzimmer, einem Schreibtischbereich, dann auch einem Tisch mit Stühlen und eine kleine andere weitere Sitzecke. Das wird von der Ökotrophologie angeboten und dient dort eigentlich anderen Zwecken. Also die lassen nicht unbedingt jetzt Roboter da durchlaufen, aber wir konnten im Rahmen der Projekte dann zweimal eben mit unserem Robotersystem hinein und verschiedene Tests damit durchführen.
Was haben Sie denn dabei herausgefunden? Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben Handlungsanweisungen oder Vorgaben entwickelt, was diese Systeme mit sich bringen müssten. Was passiert denn dann damit?
Also wir haben einmal auch gesehen, dass das Wohnlabor selber zwei wichtige Bereiche fehlen, weil das sind einmal die Küche und das Badezimmer. Ich denke, die Nassbereiche sind natürlich auch schwierig nachzubilden in so einem Living Lab. Aber die fehlen tatsächlich. Also gerade das, da wird es auch häufig schwierig. Da hängt irgendetwas herunter im Badezimmer. Oder in der Küche ist es dann vielleicht sogar auch mal nass. Ne? Und solche Sachen sind natürlich auch gerade für Robotersysteme auch noch eine Herausforderung. Das wäre etwas, was man an die Hochschule richten könnte. Und das andere wäre natürlich, dass Tests, also Systeme, die dann verkauft werden sollen, die dafür als geeignet betrachtet werden sollen, solche Tests durchlaufen. Also diese ganzen Kategorien tatsächlich in ihre Testsystematik mit einbeziehen, um wirklich die Aussage machen zu können, dass sie geeignet sind.
Okay, wenn wir uns das jetzt vorstellen, es gibt diesen Roboter und der fährt dann durch mein Haus, durch meine Wohnung und sammelt die Daten der Raspberry Pis, also der kleinen Computer, die meine Informationen sammeln, ein. Was macht der Roboter dann damit?
Der Roboter sammelt ja nur, also und auf dem Raspberry Pi sind dann wirklich die Rohdaten zur Verfügung. Und mit diesen Rohdaten, das ist so ein kleines Kästchen, kann man sich vorstellen, so ein Raspberry Pi, den kann man dann auch in die Tasche stecken, mitnehmen zum Arzt, wo dann das wieder ausgelesen werden kann. Diese Rohdaten dann wieder vielleicht grafisch aufgearbeitet werden können, sodass eben schnell gesehen werden kann, wie im Zeitverlauf vielleicht der Puls oder Blutdruckwerte sich verändert haben. Genau. Und wenn man gerade diese Werte sich anschaut, sind wir gerade dabei in dem letzten Jahr, was ja das Riegel hat, ja, es geht jetzt ins letzte Jahr. 2022 ist dann Schluss. Da werden wir diese Wearables-Anwendungen mit der Haustechnik verbinden. Das heißt, diese Werte sollen dann auch auf einem Spiegel angezeigt werden. Also der Haushalt, jeder Haushalt hat ja irgendwo Spiegel. Sei es im Badezimmer oder vielleicht im Wohnzimmer oder vielleicht in der an der Garderobe. Ja. Und dass man dort eben sich diese Werte anzeigen lassen kann, was einen Mehrwert bietet. Man braucht nicht unbedingt einen Rechner. Denn das ist mit ein Ziel von all diesen Projekten, dass es eigentlich in das Lebensumfeld sich harmonisch integriert. Und dass es nicht unbedingt ein Rechner bedarf, um sich dann diese Werte wieder anzuschauen.
Also möglichst geringe Hürden auch für Menschen, die jetzt nicht so technikaffin sind.
Richtig, genau. Ja, und dann sollen natürlich auch Produkte von den unterschiedlichen Herstellern damit eingebunden werden. Und da fangen dann auch meistens schon die Probleme an.
Da gibt es ja an vielen Orten keine Standards. Und ja, das eine System spricht nicht mit dem anderen, richtig?
Richtig, genau. Also auch wenn man dann die Daten sehr... Auch wenn es nur Blutdruckdaten sind, die werden dann ein bisschen anders dargestellt, oder anders zeitlich übertragen. Und schon muss man sich da anpassen und hat Probleme. Und das ist auch das, was dann eben in der Wissenschaft zwar erkannt werden kann, aber nicht gelöst werden kann.
Was waren denn die ausschlaggebenden Punkte dafür, dass Sie sich in der Forschung entschieden haben, auf den Raspberry Pi als externes Gerät zu gehen, statt die Daten auf dem, sagen wir, Smartphone zu sammeln? Wir haben ja die Diskussion jetzt gerade im Rahmen der Pandemie gehabt mit der Corona-Warn-App, wie die Daten da gesammelt werden. Das ist etwas, was die Menschen immer dabei haben und auch nicht verlieren. Wo sind da die Kritikpunkte und die Herausforderungen, die Sie sehen?
Ja, also es ist so, dass auf einem Smartphone natürlich das Internet auch immer mit drauf ist. Das heißt, es können sich dort Trojaner oder andere Schadsoftware durchaus drauf gespielt werden, um solche Daten dann wieder abzugreifen. Und was ja noch eigentlich noch schlimmer ist, ist, dass bei den meisten Systemen, Smartphones wie aber auch Smartwatches, die wir ja auch angewendet haben, die Daten in die Cloud gehen und zwar von den Herstellern. Also wir hatten von Garmin die Smartwatches, haben die programmiert, Studierende haben die programmiert und dann gehen die Daten, die dort gesammelt werden, an die Hersteller-Cloud. Und das ist natürlich etwas, was sollen die Hersteller Garmin, was sollen die mit den Blutdruckdaten oder Pulsdaten der Menschen, die jetzt da die Uhr tragen? Ich meine, bei den anderen Apps, Corona-Warn-App, war es ja viel besser gelöst. Da ging es ja ans Robert-Koch-Institut. Und das genießt ein hohes Vertrauen, auch mit Recht.
Da war auch für die Menschen eigentlich relativ klar, welche Daten das RKI gehen und was das RKI mit diesen Daten macht.
Genau. Und das andere ist einfach, da die sagen auch nur, sie legen die Daten einfach nur ab. Kann man auch erstmal glauben, nur eine große Menge an Gesundheitsdaten weckt Begehrlichkeiten. Und auch selbst wenn man sie schützt mit guter Verschlüsselung, geben sich bestimmt alle viel Mühe und den neuesten Stand der Technik wird verwendet. Aber der Faktor bleibt immer noch der Mensch, der größte Gefahrenfaktor, weil der Mensch ja dann vielleicht doch auch anfällig ist dafür, ja, gegen Geld vielleicht die Daten wieder herauszugeben. Insofern ist einfach eine große Sammlung an Gesundheitsdaten immer gefährdet. Nicht unbedingt, wie gesagt, aus technischer Sicht. Da kann man viel tun. Auch da gäbe es natürlich Möglichkeiten, wahrscheinlich da anzugreifen und sie herauszuholen. Aber den Faktor Mensch kriegt man nicht so einfach in den Griff.
Und wenn ich den Kasten, den Computer, auf dem es gespeichert wird, zu Hause habe, habe ich den wirklich bei mir und nur die Person, der ich den Kasten gebe, kann mit den Daten etwas anfangen und kann das auslesen.
Richtig, genau. Und es wird sozusagen durch meine eigenen Wände geschützt. Oder aber, wenn es einen Angreifer gibt, der von außen da drauf möchte, vielleicht irgendwie drauf kommt, dann stiehlt er ausgerechnet meine Daten. Aber nicht von 100.000 anderen Leuten gleichzeitig. Mhm. Und das ist eben diese Massenspeicherung, die weckt die Begehrlichkeiten. Nicht das Einzelne von jemandem. Das ist weniger wertvoll.
Jetzt haben wir schon über die Blutdrucküberwachung gesprochen. In welchen Bereichen können Sie sich denn solche technischen Lösungen vorstellen? Wo ist das sinnvoll?
Wir können das eben für den privaten Bereich durchaus sinnvoll vorstellen oder auch in Pflegeeinrichtungen, auch im Krankenhäusern, dort mehr Daten eben nicht mehr durch Papier und Bleistift zu erfassen oder nachträglich irgendwo hineinzuhacken in ein System, sondern gleich eben durch moderne Mittel zu, zum Beispiel auch eben mit Smartwatches oder mit ähnlichen Geräten, die dann viel schneller die Sachen aufnehmen können, als wenn man das einzeln eben misst und dann wieder von einem System zum anderen überträgt. Also gibt schon viele Möglichkeiten, es dann auch schneller und besser zu machen, denn es ist ja für Pflegekräfte jetzt auch nicht so spannend, immer irgendwelche Temperatur zu messen oder Blutdruck zu messen. Wenn das automatisiert werden kann, können sich Pflegekräfte viel mehr auf das menschliche Wohlergehen konzentrieren und dann schauen, wie geht es den Menschen und vielleicht dort auch für die Menschen da sein. Das ist unser Haupttriebfeder dann, dass wir es eben wirklich für alle leichter machen wollen. Man kauft sich natürlich damit ein, dass man sehr viele verschiedene Produkte hat, die auch technisch beherrscht werden müssen.
Das ist ein großer Punkt, ja.
Ja, und da ist es dann eben immer das Problem, dass sehr wenige Leute diese ganzen komplexen Systeme überhaupt noch verstehen, beherrschen, reparieren können. Es ist wirklich, es gibt die Leute natürlich, aber sie sind sehr wenige. Es ist ja der Fachkräftemangel in der IT-Industrie ist ja sehr groß.
Ja, nicht nur da, auch im Pflegebereich, das ist ja auch immer wieder ein Thema.
In beiden Bereichen, stimmt, genau. In beiden Bereichen ist der Fachkräftemangel also sehr, sehr hoch. Und man kann jetzt nicht den Pflegekräften sagen, jetzt müsst ihr auch noch gucken, dass die Smartwatches richtig getragen werden, damit sie ordentliche Daten liefern. Und umgekehrt, die IT-Experten müsste man extra einzeln schulen, wie man dann mit den Nutzern dort umgeht. Weil denen kann man ja schlecht sagen, in diesem Fachjargon, den dann eben IT-Leute drauf haben, wie man das dann wirklich machen muss, also wie man die technisch bedient, die Geräte.
Sie haben ja gesagt, dass das ein Projekt war, wo vor allem Studierende auch mitgearbeitet haben. Wie muss ich mir diese Zusammenarbeit vorstellen? Hat dann jeder so sein Teilprojekt oder kommen die Studierenden mit Ideen und sie versuchen das dann als anleitende Professorin irgendwie unter einen Hut zu kriegen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten dazu. Wir hatten zum Beispiel auch von extern, also von Firmen, Leute, die eben abgestellt waren und hatten einen Lehrauftrag und haben dann die Fragestellungen aus den Firmen heraus mit Studierenden dann bearbeitet.
Also klassischer Transfer, so dass sie die Unternehmen auch mit einbeziehen und ja, die Aufgabe, die eine Hochschule, eine Fachhochschule hat, ja auch dann erfüllen.
Richtig. Also wir haben dort auch sehr schöne Ergebnisse erzielt. Zum Beispiel mit Smart Watches haben wir einmal gearbeitet, mit diesen Garmin Smartwatches. Da haben wir mit Drive.me zusammengearbeitet und wollten die Gesundheit der Autofahrerinnen und Autofahrer bewahren, indem wir festgestellt haben, am Puls, an den Pulsmessungen, die durch die Smartwatch durchgeführt werden, ob jemand müde wird und dann nicht mehr so konzentriert Auto fährt oder aufgeregt ist, wenn der Puls sehr hoch geht. Und dann gab es dann Empfehlungen, doch mal anzuhalten oder eben ein paar Übungen zu machen, um wieder wach zu werden. Solche Sachen haben wir dann über eine Smartwatch dann programmiert mit Studierenden. Die durften sich dann selber überlegen, was sie da wirklich machen, also welche Szenarien und Anwendungsfälle. Aber es war vorgegeben, die und die Smartwatch steht zur Verfügung und es soll um Gesundheit im Auto gehen. Also es ist schon dann ein Rahmen gegeben, aber innerhalb des Rahmens können die Studierenden dann frei aussuchen, was sie dann machen wollen. Da haben wir auch noch der Kollege Peter Klingewiel macht auch sehr viele Projekte mit Sensoren, die man dann als Wearable in die Kleidung einbringen kann. Und da lässt er, also stellt die Sensoren zur Verfügung, Abstandsmessgeräte oder aber Gasdetektoren, also um die Raumluftqualität festzustellen oder eben zu merken, da nähert sich jemand, Wärmedetektoren, alles Mögliche an kleinen Sensoren, die man dann in die Kleidung mit reinnähen kann. Und dann einen kleinen Prozessor, den man dazu dann mit hineintut. Der hat einfach nur eine Reihe von diesen Sensoren zur Verfügung gestellt. Und dann konnten die Studierenden sich überlegen, was sie damit machen wollten. Zu Corona-Zeit haben sie sich dann zum Beispiel überlegt, dass sie in eine der Atemschutzmasken LEDs eingefädelt haben, um dann zu symbolisieren, dass jemand zu nah gekommen ist.
Aha, okay. Das ist spannend.
Oder in die Mütze, ne? Und also da ganz spannende Geschichten gemacht, die vielleicht jetzt erstmal so wie Spielerei aussehen, aber insgesamt natürlich einen riesigen Ausbildungseffekt haben, sich mit solchen Mikroprozessoren zu beschäftigen, sich mit der Machbarkeit von Elektronik auseinanderzusetzen und dann eben auch zu sehen, was das für Effekte hat. Es waren jetzt durchaus auch Studierende von digitalen Medien, die ja eigentlich mehr so nach digitalen Möglichkeiten für Medien schauen. Also wie kann ich soziale Medien gestalten oder Webpages gestalten? Also es sind eigentlich mehr so Gestaltungsgeschichten, aber eben man kann auch mit Elektronik gestalten.
Okay, inwiefern?
Dass man in der Kleidung ganz neue Ideen hat, ne, wie man Elektronik einsetzen kann, eben aber auch um Gesundheit zu bewahren. Haben durchaus sehr, sehr schöne Ideen entwickelt. Dazu gibt es auch Videos.
Und die kann man sich angucken auf der Hochschulseite?
Ja, richtig. Auf der Hochschulseite kann man sich angucken. Ich kann Ihnen auch gerne die Links schicken.
Ja, gerne. Wir werden die dann natürlich unter dem Podcast packen, sodass alle, die sich den Podcast auf der Hochschulseite anschauen und anhören, entsprechend da auch über die Links auf die Videos kommen. Wir stehen kurz vor der letzten Innovationskonferenz des Riegel-Projektes. Das Projekt findet jetzt seinen Abschluss. Können Sie zusammenfassen, was an positiven Aspekten herauskam, was die Hochschule davon hat, die Studierenden davon haben? Also so ein Ergebnis.
War gerne. Wir haben innerhalb der letzten 4 Jahre viel erreicht, also sehr, sehr viele Projekte durchgeführt. Wir haben 3 Paper auf Konferenzen einreichen können. Also ganz normale Konferenzen, nicht die Riegel-Konferenzen, Innovationskonferenz, sondern eben auf national und international bekannten Tagungen. Und zwar war das einmal eben über diesen Systemtest von den E-Health-Service-Robotern im Jahr 2018 und dann 2019 Belastungsminderung für Pflegekräfte durch Virtual Reality Technologie. Und zwar waren das im Pauseneinsatz, dass die Pflegekräfte dort sich entspannen konnten. Und ja, 2021, das, was Sie für einen eigenen Podcast ja noch machen wollen, in Richtung der Einflussfaktoren für die Technologieakzeptanz von Smart Glasses im Handwerk. Und das sind die am besten sichtbaren Zeichen des Erfolges von den Projekten. Aber was natürlich noch viel mehr und dauernd stattfindet, sind viele kleine Kanäle des Informationsflusses oder Wissensflusses hin in die Industrie, auch in die Region. Und zwar einmal natürlich durch die Lehrkräfte, die wir da hatten, die das durchgeführt haben mit den Studierenden. Aber auch die Studierenden, die innerhalb mit Gesundheitsaspekten zusammen und Lebensqualität, Gesundheit und Lebensqualität Aspekten zusammen, das gelernt haben, also ihre Grundlagen gelernt haben. Und damit natürlich ein großes Wissen mitnehmen in die Industrie und hier eben vor Ort in die Industrie. Insofern haben wir zum Transfer beigetragen, zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich denke, damit kann man das als durchaus erfolgreich ansehen.
Wenn wir uns den Transfer anschauen, haben Sie sich im Rahmen des Projektes auch angeguckt, wie es mit der Akzeptanz solcher technischen Lösungen aussieht? Also wie wir diese technischen Lösungen dann auch tatsächlich an die Bevölkerung bringen?
Ja, also die meisten waren ja dann auch Akzeptanzuntersuchungen, zum Beispiel mit den Pflegekräften. Die wurden dann auch gefragt, ob sie so eine Lösung denn sich vorstellen können, dass das auch häufiger gemacht wird, nicht nur einfach jetzt in dem Versuch oder auch mit den Handwerkern und Handwerkerinnen. Das wurden dann ja gefragt, wie die Akzeptanz des Ganzen ist. Und meistens kam es doch sehr positiv dabei heraus, dass sie das durchaus die Vorteile sehen, was man damit alles machen kann. Und dass sie das durchaus auch als handhabbar ansehen. Also dass sie die Technik nicht an sich ablehnen, weil sie ihnen viel zu kompliziert erscheint, sondern sie halten es tatsächlich für machbar, mit diesen Geräten umzugehen. Das waren immer sehr, sehr schöne Erkenntnisse dabei.
Das war dann im Rahmen von Umfragen oder Fragebögen?
Richtig. Also es wurden innerhalb dieser Studien Fragebögen herausgegeben, beantwortet und ausgewertet. Und dann kamen diese Ergebnisse zutage.
Okay. Und das, was dann an Feedback kam von den Befragten, ist das auch wieder in die Forschung mit eingeflossen oder wäre das jetzt der nächste Schritt, der kommen müsste?
Es sind sehr viele nächste Schritte, die eigentlich notwendig wären. Es haben sich gerade durch diese Vielfalt an verschiedensten Projekten sehr viele neue Anknüpfungsmöglichkeiten gegeben, um weiterzumachen. Also gerade das auch mit den Pflegekräften. Da haben wir es leider zumindest auch versäumt, diese Einrichtung, wo das stattgefunden hat. Das war in Hof Bieber eine Einrichtung, also ganz in der Nähe, die tatsächlich dann auch als weiteren Partner zu gewinnen für weitere Forschung. Wäre zum Beispiel offen, ne? Müsste man sich mal mit dran begeben, solche Sachen zu machen. Oder aber eben auch genauer mit den Studierenden immer wieder solche Projekte durchzuführen und sie regelmäßiger zu machen, in den Lehr- und Lernbetrieb mit einzubinden. Das ist so meine Vorstellung des Ganzen.
Das heißt, das Projekt, das Riegel-Projekt als Ganzes ist gar nicht wirklich komplett abgeschlossen, wenn es jetzt zu seinem Ende kommt, sondern bietet ganz viele Ansätze für neue wissenschaftliche Projekte, die dann wieder transferiert werden können.
Richtig. Also es ist vor allem so, dass es ja ein Nachfolgeprojekt geben soll. Das wird jetzt auch beantragt. Aha. Es soll dann nochmal für 5 Jahre sagen, weitergehen. Und da ist natürlich abzuwarten, ob wir den Zuschlag dann wieder bekommen. Aber es bleibt natürlich spannend. Aber es sollte auch diese Erkenntnisse in die Hochschule selber einfließen. Und da wünsche ich mir einen Forschungsmaster.
Was ist ein Forschungsmaster?
Ein Forschungsmaster ist etwas recht Neues. Die Vorstellung ist so, dass man eigentlich erst mit Leuten, die den Master haben, Forschung macht. Also die mit den Promoventen Forschung macht. Aber es gibt immer mehr, und das sind auch gerade an Hochschulen, anderen Hochschulen zum Beispiel in Nürnberg, die Ohm-Hochschule, die hat einen Forschungsmaster eingerichtet. Und da wird dann eben schon mit Studierenden im Master überlegt, mit einem Professor zusammen. Also es ist nicht so einfach, dass man sich da einfach einschreibt als Student oder Studierende, sondern dass man da wirklich vorab Gespräche führt, welche Forschungsprojekte denn vorhanden sind, wo Professoren, Professorinnen dahinter stehen, um das auch voranzutreiben. Und dann darf man das studieren. Und dann macht man seinen Master in so einem Forschungsmaster und macht ein Forschungsprojekt. Was dann dazu führt, dass man diese Ergebnisse, wie gesagt, diese Paper, die wir veröffentlicht haben, waren teilweise mal ein Masterstudent mit dabei, aber die meisten waren Bachelorarbeiten und eine Bachelor-Thesis, die zum Schluss eben geschrieben wird. Und damit zeigt sich eigentlich, dass eine gute Bachelor-Ausbildung durchaus dazu befähigt, sehr gute Fragestellungen zu entwickeln, Forschungsaktivitäten durchzuführen. Nicht für alle Studierenden, das ist klar. Viele wollen auch nicht so intensiv auch dann mathematisch arbeiten. Die sind eher für die Praxis, aber es gibt auch bei uns an der Hochschule viele potenzielle Kandidaten für Forschung, und zwar schon im Master.
Und wenn die nach dem Bachelor praktisch eine Pause machen müssten, bis sie dann in die Promotions kommen, wäre das natürlich verschenktes Potenzial.
Genau, so sehe ich das. Also die würden ihren Weg auch finden bis zur Promotion, aber es ist verschenktes Potenzial, weil sie es vorher auch schon tun können. Und weil man so dann auch weitere Forschungsvorhaben dann wieder vordenken kann und dann auch beantragen kann bei den Drittmittelgebern. Also auch das wird in Nürnberg, also da habe ich mal Kontakt aufgenommen, sehr erfolgreich gemacht. Die arbeiten dann mit ihren Studierenden interessante Themen aus und bereiten es vor, sodass sie eben dann einen guten Antrag an Drittmittelgeber stellen können und damit dann sehr erfolgreich sind und Drittmittel einzuwerben. Auch ein positiver Effekt von so einem Forschungsmaster.
Okay, und das ist eine Überlegung, die Sie jetzt anregen wollen. Vielleicht wird sie ja gehört und vielleicht wird das in den nächsten Jahren auch umgesetzt.
Das würde mich sehr freuen, weil ich selber auch davon profitieren könnte und das würde ich auch sehr gerne. Denn ich selber bin ja nicht habilitiert. Es gibt ja auch sehr viele Kollegen, Kolleginnen, die nicht habilitiert sind. Und die könnten über auch einen Forschungsmaster dann wissenschaftlich arbeiten auf einer Stufe, die nicht dem Promovieren entspricht, aber wie man gesehen hat, zu Ergebnissen führen kann, die schon durchaus in diese Reichweite kommen.
Gehen wir mal zu Ihnen ganz persönlich. Wenn Sie sich anschauen würden, was die 6-jährige Martine Herpers mal werden wollte und wo sie heute stehen. Wie hat sich dieser Weg entwickelt? Was war damals ihr Berufswunsch und ja, wie sind sie dahin gekommen, wo sie jetzt sind?
Interessante Frage, weil mit 6 Jahren, ich fürchte, dass ich da noch keine großen Berufswünsche hatte, aber später wollte ich Architektin werden und eben auch kreativ sein. Und ich denke, die Forschung bietet einem etwas Ähnliches. Man kann sehr kreativ werden und verschiedene Sachen zusammenbringen, wo man jetzt vielleicht auf Anhieb sagen würde, Gesundheitsdaten und Roboter, ist das jetzt was oder nicht? Und dann kann man kreativ werden und sagen, ja doch, also vor allem wenn wir Datenschutz bis zum Ende ernst nehmen, kann das wichtig sein. Und solche Sachen bietet einfach jetzt auch mein Job als Professorin und diese Forschung machen zu können und zu dürfen, bietet da sehr viel.
Sie sind ja als Professorin in der angewandten Informatik. Jetzt steht die Informatik immer wieder in der Kritik, dass gar nicht so viele Frauen den Weg dorthin finden, dass es eher so eine Männerdomäne ist. Wie haben Sie das erlebt?
Das ist vollständig richtig. Ich habe das allerdings von der Seite erlebt, dass ich damals noch keine Informatik in der Schule hatte. Das heißt, man hat mir als Mädchen, junge Frau, nicht erzählt, dass junge Frauen das nicht können und oder nicht wollen, was heute ja eher im Vordergrund steht. Und ich dann gehört habe, dass das eine Profession ist, mit der man immer gut Geld verdient. Und das fand ich doch sehr faszinierend. Ne? Also ich dachte, oh ja, nie arbeitslos werden, hat doch was. Und dann hatte ich zum Glück einen guten Lehrer, der in Mathematik uns gefördert hat, also alle Kinder, Jugendlichen gefördert hat. Und ich habe immer mehr Spaß an Mathematik bekommen. Und das hat mir dann den Mut gegeben zu sagen, okay, ich mache dieses technische Studium und bin dann auch gut durchgekommen. Im Gegensatz zu vielen Bastlern, die eben dann vielleicht gut programmieren können zum Schluss oder wahrscheinlich besser sogar als ich programmieren können oder basteln an mit elektronischen Bauteilen, aber einfach das Studium nicht geschafft haben, weil da ja mehr dahinter steht als nur basteln und programmieren. Ja, und insofern ging es dann immer bergauf und habe mich sehr wohl gefühlt. Auch die Welt der Technik ist eigentlich eine sehr friedliche, solange man die Leute mit ihrer Technik sozusagen allein lässt und sie sich darin ja erfreuen können eigentlich, dass jetzt was funktioniert, dass sie was umsetzen konnten, dann ist das eigentlich eine Welt, wo Frauen und Männer keinen großen Unterschied spielen, ob man Frau ist oder Mann. Ja, aber es gibt eben noch jede Menge Vorurteile.
Dann helfen wir vielleicht ein bisschen, diese Vorurteile abzubauen.
Das hoffe ich auch ganz stark.
Welche Herausforderungen sehen Sie denn für Ihren Fachbereich in den nächsten Jahren?
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man das, was die Studierenden lernen können, etwas transparenter macht und ihnen auch zeigt, dass man es nicht einfach durch Online-Kurse zum Beispiel lernen kann. Da wären jetzt solche Vorgehensweisen wie auch ein Forschungsmaster wirklich zielführend oder aber eben auch viel Projektarbeit mit Studierenden, damit man gleich auch versteht, warum man was lernt. Also nicht, dass man die Mathematik immer irgendwie so lernt, so trocken, sondern vielleicht gleich in der Anwendung, um dann auch zu sehen, was man davon hat. Dann lernt es sich nämlich auch viel leichter. Und viele sind leider davon abgeschreckt, wenn man jetzt sich, ich glaube, die aktuellen Zahlen wieder anschaut. Sehr viele wollen Management lernen, aber Technik oder auch andere grundlegende Studiengänge eher lieber nicht. Und das zeigt immer irgendwie, dass der Ruf einfach irgendwie schlecht ist. Ein bisschen begründet, weil die Studienzeiten in der Technik meistens recht lang sind. Und da vielleicht etwas mehr Zuverlässigkeit, eben wie lange dauert so ein Studium, reinzubringen, das ist eine große Herausforderung. Und ich hoffe, dass das irgendwann gelingt.
Gibt es noch wissenschaftliche Fragestellungen, die Sie gerne beantworten und die Sie gerne angehen möchten? Und wenn ja, welche sind das?
Sind eigentlich die gleichen, die jetzt auch schon genannt wurden. Also gerade eben auch mit der Datensicherheit und das Ganze nutzbar zu machen und transparent für die Menschen, die es dann benutzen sollen. Denn wir haben ja immer noch im Vordergrund, dass wir die Technik für die Menschen machen wollen und nicht einfach Technik. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt, der weiterhin im Fokus stehen sollte.
Okay, Frau Herpers, ich danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch. Wer jetzt Interesse bekommen hat, schaut ihr euch die Innovationskonferenz an. Es gibt dazu zu dem gesamten Riegel-Projekt jede Menge Informationen online. Da gibt es noch weitere Projekte, also GetAll war nur eines der Umsetzungsprojekte. Es gibt eine ganze Reihe aus verschiedenen Lebensbereichen. Ein sehr spannendes Ding und ja, ich freue mich dann natürlich, euch auch wieder bei unserem nächsten Podcast zu hören und euch einen spannenden Forscher oder eine spannende Forschungsarbeit vorzustellen.